Herzlich willkommen zu Ofenfrisch vom Therapeutentisch, dem Podcast für alle, die sich bewusst weiterentwickeln möchten und einen Blick hinter die emotionalen Kulissen des Menschseins werfen wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ofenfrisch vom Therapeutentisch. Wir haben lange Pause gemacht und uns nochmal neu ausgerichtet auf das, was wir mit diesem Podcast in die Welt bringen wollen. Hier schnurrt ein Tiger herum. Vielleicht hört ihr das im Mikrofon, es schnurrt. Und wir wollen unsere quasi zweite Runde mit dem Podcast so eröffnen, dass wir nochmal über Bewusstwerdung sprechen wollen, aber diesmal ganz spezifisch im Bereich Unternehmen. Also die aktuelle Welt, wie sie jetzt ist, wie unsere Wirtschaft funktioniert und wie Unternehmen funktionieren und wie dadurch auch aus unserer Sicht gewisse Probleme entstehen, die wiederum durch Bewusstwerdung auch gelöst werden können. Und vielleicht sogar auf einer Ebene, die jetzt möglich ist, wie sie vorher noch nicht möglich war. Das mal als Einleitung. Der Christian ist auch wieder dabei. Ich glaube, der freut sich besonders.
Das kann man so sagen.
Der freut sich besonders auf dieses Thema, weil der Christian unter anderem auch BWL studiert hat. Und also vor seinem Medizinstudium, Christian hat einen langen Lebenslauf. Er hat Medizin studiert, BWL studiert und ist auch Industriekaufmann. Und er hat sich mit diesen Themen schon sehr lange beschäftigt. Und ja, ich bin gespannt, was er mir heute erzählt. Ich weiß tatsächlich auch noch nicht, was er mir erzählt. Und ich bin gespannt, auch von euch zu hören, wie ihr das seht. Magst du die Einleitung machen, wie du?
Ja, also ich würde gerne mal so vom Großen ins Kleine gehen. Ne? Also erstmal so übergeordnet. Also wir sind im Wandel. Wenn man es genau nimmt, ist die Welt immer im Wandel. Aber der Wandel scheint sich zu beschleunigen. Früher haben grundlegende Veränderungen oft Jahrhunderte gebraucht, heute sind die Jahrzehnte schon so unterschiedlich, dass man die Welt fast nicht mehr wiedererkennt. Ja? Und wir Menschen verändern uns in dieser Veränderung und Entwicklung. Und das hat schon vieles bewirkt. Also nach meiner Wahrnehmung geht es da um, ich nenne das Wort mal Emanzipation, aber im allgemeinen Sinne. Ne? Früher wurde das weibliche Prinzip zum Beispiel unterdrückt und irgendwann kamen Impulse durch die Frauen, das nicht mehr mit sich machen zu lassen, was erstmal gut war, aber was erstmal Verwerfungen bedingt hat, ne, was viele Trennungen bedingt hat und was ein neues Miteinander im Laufe der Zeit eingefordert hat zwischen Mann und Frau. Ja? Eine ähnliche Entwicklung konnte ich jetzt im Rahmen meiner psychotherapeutischen Tätigkeit beobachten. Also das Thema ist noch nicht ganz durch mit Mann und Frau natürlich, ja. Aber was dazu kommt, ist auch, dass der Umgang mit Chef und Arbeitnehmer nicht mehr so funktioniert wie früher. Früher war der Chef die Autorität, der durfte einen schlecht behandeln, der durfte alles mit einem machen und die Menschen haben sich alle gefallen lassen. Ja, und das hat sich auch entwickelt, dahingehend, dass die Menschen, die das noch versuchen zu leben, leiden. Mittlerweile so weit leiden, dass sie nicht mehr arbeitsfähig sind. Was wir dann heute den Burnout nennen, ne? Was aus fachlicher Sicht quasi einer Depression entspricht. Es kamen unheimlich viele Menschen zu mir, eben genau aus diesem Grund, weil sie quasi in der Arbeitswelt nicht mehr so funktioniert haben, wie es sein sollte, wie sie es von sich selbst erwartet hatten. Ja? Und dann nicht mehr konnten. Und das hat mich früh dazu bewogen, mal so zu gucken, was machen wir denn in Organisationen, in Unternehmen, in Firmen? Wie gehen wir denn miteinander um? Was bringen wir da rein? Auch an Unbewussten. Ja? Aus meiner Sicht kann man übergeordnet sagen, dass wir die Welt formen, wir Menschen. Wir geben die Impulse rein. Aber wir geben auch unsere ungeklärten, unbewussten Impulse ein. Und aus meiner Sicht stehen die aktuell oft noch im Vordergrund. Und viele Veränderungen, die in die Firmen gekommen sind, die die habe ich erst mal auf der kognitiven Ebene gesehen. Dann hingen irgendwann auf einmal sowas, Leitkultur, Unternehmenskultur, wir würdigen die Mitarbeiter und. Und ich habe es unzählige Male erlebt, dass die Mitarbeiter das immer belächelt haben. Sondern ja, klingt toll, ne? Aber leben tut es keiner. Und da dachte ich mir, ja schade, warum wird das denn nicht gelebt? Und im Weiteren habe ich aber erkannt, dass wir, auch wenn wir mal eine Erkenntnis haben und vielleicht auch eine gute Erkenntnis haben, das ist eine Sache. Sie leben zu können, ist eine andere. Dafür muss erstmal was in uns passieren. Also es muss immer erst was in uns passieren, bevor im Außen etwas sich wirklich verändern kann. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo wir gerade haken. Da klemmt's.
Ja. Darf ich da mal ein Beispiel zu machen?
Ja, gerne.
Es gibt ja solche, also wir kennen das zum Beispiel aus der Psychotherapie, aus der Verhaltenstherapie, dass Menschen vorgeschlagen kriegen, ein anderes Verhalten an den Tag zu legen. Das ist auch rational total begreifbar und Menschen denken, ja klar, das macht Sinn, natürlich muss ich mich anders verhalten, damit mein Umfeld anders auf mich reagiert. Wenn das aber nicht im eigenen Gefühl angekommen ist, ich glaube, das ist das, was du meinst, dann produzieren wir trotzdem dasselbe im Außen. Das heißt, wir können sagen zu unserem Chef, ich möchte das aber nicht so, das ist mir zu viel. Ja, dann sagt der Chef, ja, dann strengen Sie sich halt mehr an. Oder man kann, wenn die Haltung klar ist, also die Haltung im Sinne von, mir ist bewusst und im Gefühl angekommen, dass ich das Recht habe, mir meine Grenze zu setzen und die meinem Gegenüber auch zu zeigen, dann heißt es, ich möchte das nicht, das geht so nicht, das müssen wir anders machen. Ja, und das hat, also wenn die innere Haltung mit dem Gefühl und mit dem Gesagten übereinstimmt, dann kommt das Gesagte beim Gegenüber auch an. Wenn wir aber weiterhin glauben, dass wir eigentlich unserem Chef gegenüber ohnmächtig sind und das, was wir sagen, sowieso nicht gehört wird, weil in unserer Vergangenheit, in der Familie wir nicht gehört wurden, dann ist es völlig egal, was wir sagen und völlig egal, was unser Coach uns erzählt, was wir da besser sagen sollten bei Gehaltsverhandlungen, bei unseren Mitarbeitern oder wie auch immer. Es wird nicht fruchten, weil Menschen nicht nur auf das reagieren, also was heißt nicht nur, die reagieren eigentlich fast gar nicht auf das, was gesagt wird, sondern auf das, was gesendet wird. Genau, das wollte ich, also ich hoffe, das ist sowas, was
ja,
du
ja,
meinst.
Absolut.
Ne?
Da bin ich ganz bei dir. Genau. Und ich meine auch beobachten zu können, dass genau für das, was du gerade beschrieben hast, aber auch noch sehr wenig Bewusstsein in der Allgemeinbevölkerung ist, in den Firmen auch nicht ist, ne? Und dass es wichtig wäre, dass wir Perspektiven kriegen, die uns das ermöglichen zu erkennen, was mache ich denn da, was läuft da, ja? Und auch merken, was hat das mit mir zu tun, ja? Warum mache ich das? Was motiviert mich, mich so zu verhalten? Das ist eigentlich immer, nicht immer, aber in der Regel oder häufig, der Punkt, wo man mal so einen Faden aufnehmen kann und dem nachgehen kann. Ne? Und nach meiner Erfahrung stellen wir da früher oder später, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, fest, dass ich das für etwas brauche. Also vielleicht meine ich, mich so verhalten zu müssen, um liebenswert zu sein. Ja? Oder um kompetent zu werden. Um verstanden zu werden, um richtig zu sein, ja, um dazugehören zu dürfen, um mich nicht ohnmächtig fühlen zu müssen und so weiter. Und in dieser Aufzählung wird schon klar, dass man da quasi immer etwas meint, machen zu müssen, um etwas nicht zu sein. Ja, und dieses, was man nicht sein möchte, das sind, glaube ich, immer alte, gemachte, schwierige Beziehungserfahrungen, die in der Regel aus der Kindheit nachwirken, die wir nicht verarbeiten konnten und die wir nicht mehr fühlen wollen. Ja? Und deswegen ist es so wichtig, dass wir erfolgreich sind. Ne? Ah, guck mal, ich bin doch toll. Ne? Oder ah, guck mal, ich weiß es doch besser. Ja? Und da bringen wir quasi Impulse rein, die man im unternehmerischen Sinne ja auch durchaus benutzen kann, im Sinne der Motivation der Mitarbeiter. Ich gebe dir ein bisschen Bestätigung. Ich gebe dir eine kleine Gehaltserhöhung. Ich gebe dir ein bisschen Handlungsspielraum, damit er sich nicht so ohnmächtig fühlt. Ja? Und das, so läuft das aus meiner Sicht in den meisten Firmen mehr oder weniger stark, auch aktuell noch. Ja? Und das scheint aber nicht mehr zu reichen. Also der Krankenstand wird immer höher. Da mag es auch noch andere Ursachen für geben, aber ich denke, gerade die F-Diagnosen, also die psychischen Diagnosen, die stehen immer mehr im Vordergrund und werden immer häufiger. Deswegen denke ich, dass das auch ein wichtiger Teil ist. Und da kommen wir ja dann auch zu dem Thema Mental Health. Ja? Das Dilemma ist ja immer, aus meiner Sicht, wenn wir was kompensieren, haben wir zwar erstmal kein Problem, ist ja gut kompensiert, aber sind wir im Kompensieren mal nicht erfolgreich, versagen wir, dann haben wir einen inneren Konflikt. Dann fallen wir nämlich auf das zurück, was dahinter steht. Angst, nicht gut genug zu sein, nicht richtig zu sein, nicht geliebt zu werden, verlassen zu werden, uninteressant zu sein, was weiß ich. Das ist hochindividuell. Da hat jeder seine eigenen Geschichten, seine eigenen frühen Beziehungserfahrungen, aus dem sein, ich nenne das gerne, das primäre Selbstverständnis entstanden ist. Ne? Also so Glaubenssätze, die in einem wirken. Muss was machen, um zu, ne? Und so weiter. Und Mental Health habe ich gerade schon angesprochen, das ist eben, glaube ich, diesbezüglich ein sehr wichtiger Punkt, ja, aber ich glaube, es geht noch weit darüber hinaus. Es geht nicht nur darum, dass die Menschen nicht mehr krank werden, sondern ich glaube, dass in diesen Mustern, die wir da so leben, also diese unbewussten Muster, die die Firmenkultur geschaffen haben, ja, also da machen alle mit, also wenn sie nicht mehr mitmachen würden, würde es nicht mehr so gehen. Ja? Sowohl die Chefs als auch die Angestellten. Alle bedienen es noch. Kennen es nicht anders. Ne? Wenn wir da raus wollen, müsste eben erst die Veränderung im Inneren erfolgen. Und im Inneren heißt erst nochmal, sich den Themen stellen, die einen momentan da primär motivieren. Und das sind in der Regel keine schönen. Mhm. Sondern es sind leidvolle Themen. Und die wollen wir nicht fühlen. Und deswegen ist da so viel Abwehr. So viel Widerstand gegen diese Themen.
Und ja. Kompensation durch zum Beispiel genau. Erfolg. Ne? Also wenn ich jetzt mir vorstelle, wie viele Firmen aufgebaut sind, das heißt oben in den oberen Etagen sitzen, ich sage es jetzt mal provokativ, aber ich glaube, es ist in vielen Fällen so, sitzen Menschen, die innen drin oft das Gefühl haben, eigentlich bin ich nicht gut genug. Das heißt, die haben in ihrem Leben viel Ehrgeiz entwickelt, um in eine Position zu kommen, wo sie dann im Weltlichen das Gefühl haben, jetzt habe ich was erreicht, jetzt bin ich erfolgreich, jetzt werde ich anerkannt. Und dadurch entsteht aber eine ganze, also da hängt ein Rattenschwanz dran, da entsteht eine ganze Kultur einer Firma. Also, wenn in der oberen Etage mehrere von diesen Menschen sitzen, prägt das eine ganze Kultur einer Firma. Um dieses Ich bin gut genug aufrechterhalten zu können, müssen die ja weiterhin erfolgreich sein.
Ja. Das heißt, die brauchen eben auch Mitarbeiter, die das bedienen.
Genau.
Die Angst vor dem großen Chef haben.
Ja, und ja. Das meine ich. Also du gibst genau. quasi, also diese Menschen geben dann den Druck, den sie selber haben, um sozusagen das weiterhin kompensieren zu können, geben sie an ihre Mitarbeiter weiter. Über Kontrolle. Über dass die Mitarbeiter Angst vor ihnen haben, über auch eine Überregulierung. Ja? Weil
Bevormundung.
Ja, man könnte es auch Bevormundung nennen. Ja? Und jetzt kann sein, dass viele Firmenchefs aufhören, unseren Podcast zu hören. Aber ich will einfach nur sagen, es ist überhaupt nicht schlimm, dass das so ist. Wichtig finde ich, dass dafür ein Bewusstsein ist, weil nur mit dem Bewusstsein dafür, aha, ich kompensiere hier etwas, deshalb habe ich so einen Druck. Das sind ja Menschen, die auch oft zum Beispiel auch über Alkohol überhaupt nur runterkommen können. Das sind Menschen, die nachts schlecht schlafen, ja, weil sie gar nicht zur Ruhe kommen, weil sie merken, sie brauchen ganz viel Energie, um diesen Druck, den sie innerlich haben, diesen Leistungsdruck immer wieder auch weiterführen zu können. Dann kommen die vielleicht irgendwann in ein Alter, wo sie merken, boah, ich kann aber gar nicht mehr so viel leisten. Und spätestens dann wird klar, puh, hier muss ich irgendwas verändern. Und erst dann kommt auch oft eine Offenheit zu sagen, Moment, was ist denn meine Wirkung und mein Anteil daran, wie die Menschen hier sind? Ja, weil viele Menschen sind auch heutzutage nicht mehr bereit, sich so viel Druck machen zu lassen. Mhm. Na, da geht's, also gerade Generation Z, da geht's viel mehr um Work-Life-Balance, da geht's um Lebensqualität, da geht es darum, dass quasi die Arbeit auch Freude machen soll. Und das geht eben nicht in einem Umfeld, wo Druck und Kontrolle anstatt Leistungsdruck, persönliche Entfaltung, persönliches Wachstum vorherrschen. Ne? Und das klingt jetzt vielleicht auch ein bisschen ketzerisch, ja, weil im Grunde das alte Denken ist ja, um maximal produzieren zu können, müssen wir maximal Leistung bringen, müssen wir maximal Druck reinbringen und alle müssen sich ein Bein ausreißen und die Extrameile gehen. Und das, was die Chefs von sich verlangen, verlangen sie auch oft von ihren Mitarbeitern und sind dann enttäuscht und wütend und entsetzt, wenn die Mitarbeiter das dann nicht entsprechend leisten, was sie leisten würden. Und ich glaube, dass wenn ein Bewusstsein reinkommt dafür, wozu brauche ich denn das, wozu brauche ich denn diese Leistung, warum, also fühle ich mich überhaupt wohl damit, mit diesem Druck, mit dem ich rumlaufe, erst wenn so ein Bewusstsein dafür reinkommt, dass es auch anders gehen könnte, dass ich die Arbeit, die ich tue, als Chef, als Mitarbeiter mit viel mehr Freude und Leichtigkeit tun kann, wird klar, aus meiner Sicht, dass wir viel mehr leisten können, wenn wir die Dinge mit einer Leichtigkeit und einer Freude tun und nicht aus Angst.
Das ist der springende Punkt, ne? Also diese unbewussten Muster, die in uns wirken, die sind im Kern immer eine Angst, ne? Und wenn wir uns von diesen Mustern motivieren lassen, was wir in der Regel machen, leben wir Angst. Und das ist ein starker innerer Stressor.
Ja.
Ja, der uns konsumiert und eben vielleicht in einem gewissen Alter irgendwann können wir dem nicht mehr gerecht werden und dann dekompensieren wir eben. Ne? Das Dilemma ist immer, scheinbar ist es noch so, dass wir den Leidensdruck brauchen, um endlich mal in eine selbstkritische Prüfung zu gehen. Mhm. Das finde ich recht bedauerlich,
ja.
Weil ich glaube, es könnte auch leichter gehen.
Mhm.
Also wenn da einfach so mehr grundlegende Erkenntnis, dass das so ist, also dass da was dran ist an dem, was wir hier sagen, ja, und eben auch die Bereitschaft, sich den unangenehmen Gefühlen, die da so dahinter stehen, mal zu stellen. Also ich glaube schon, dass wir die Macht hätten, uns zu entscheiden, ja, da will ich mal neugierig auf mich zugehen, da will ich mich mal kennenlernen. Mhm. Was treibt mich denn hier die ganze Zeit so?
Mhm.
Das ist ja interessant, da mal so eine Perspektive einzunehmen, ne?
Ja.
Das ist ja erkenntnisdienlich aus meiner Sicht.
Ja, das und, also es ist nicht nur erkenntnisdienlich, also das, was aus meiner Sicht noch viel motivierender für mich war, also wir haben ja beide sehr viel Selbsterfahrung machen dürfen in unserer Ausbildung, ist einfach, dass ich viel mehr Freiheit empfunden habe in meinem Leben, dadurch, dass ich weniger Gefühle abwehren musste, ja. Und es war immer, das ist auch wichtig, es war immer auch total erleichternd, diese Gefühle endlich zuzulassen.
Ja.
Also bei allem, was man da auch an unangenehmen Gefühlen hat, es war immer gleichzeitig auch eine Erleichterung da, dass ich diese Energie, die ich aufwenden musste, um dieses Gefühl wegzudrängen, dass ich die nicht mehr aufbringen musste. Und dass dieses Gefühl endlich gefühlt werden durfte, vor dem ich weggelaufen bin, so viele Jahre. Und tatsächlich hätte mir das jemand früher gesagt, hätte ich wahrscheinlich schon in der Jugend damit angefangen, mich diesen Gefühlen zuzuwenden. Weil ich habe auch ganz viel kompensiert. Ich habe wirklich ein 1er-Abi hingelegt. Ich habe Medizin studiert, mich da durchgebissen, obwohl ich es furchtbar fand. Aber ich meinte, um gut genug zu sein, muss ich mich da durchquälen. Ich muss es beweisen, dass ich gut genug bin. Dann war ich fertig mit mir zwischen und dachte, ich fühle mich noch genauso wie vorher.
Du sprichst da gerade was an, wenn ich da kurz was zu sagen darf. Ne? Also ich frage mich, und du dich ja auch, wie ich weiß, ne, schon lange, wieso quasi so grundlegende, bewusst werdende Perspektiven nicht schon von Kindheit an transportiert werden. Ne? Also wir haben ja mitbekommen, es gibt schon so einzelne Bestrebungen, Umgang mit Gefühlen mal bei den Kindern im Kindergarten oder auch in der Grundschule reinzubringen. Ne? Aber ich denke, das ist noch viel zu wenig. Also nicht nur, was sind Gefühle, sondern auch, also wie gehe ich damit um? Mhm. Warum empfinde ich so? Und ganz wichtig fände ich zum Beispiel mal, warum wird einer gemobbt?
Mhm.
Und vielleicht noch wichtiger die Frage, warum meint einer mobben zu müssen? Mhm. Da steht ja was dahinter und da sind wir ja schon genau an diesen Themen. Ja, so Interaktionspotenzial in Gruppen, in Schulklassen und so weiter, warum man da nicht schon so ein Wissen mit reinbringt. So oder so, es wurde verpasst. Ne? Jetzt könnte man sagen, wir führen sie jetzt ein, da müssen aber die Unternehmen immer noch warten, bis die irgendwann mal groß sind und zu denen ins Unternehmen kommen. Ich glaube, die Zeit haben wir nicht mehr.
Mhm.
Ja, also weil wir spüren, ich glaube, alle spüren es, so wie es bisher lief, läuft es nicht mehr. Es läuft gerade nicht mehr. Jetzt kann man sagen, gut, vielleicht kommen wir jetzt in eine Rezession, die kündigt sich schon an, wir haben eine Krise und danach wird wieder alles gut. Weiß nicht. Also ich glaube nicht. Ich glaube, das Leben schreit nach Veränderung. Ja? Und die Frage ist ja, warum kann man nicht genau sowas, was ich jetzt für die Kinder berichtet habe, auch in Unternehmen einbringen? Ja? Warum meint er, bestimmen zu müssen, es besser wissen zu müssen?
Ja?
Warum fällt es dem Mitarbeiter schwer, die eigene Belastungsgrenze wahrzunehmen und sich zu schützen, sich selber vor dem Burnout zu schützen? Mhm. Aus meiner Sicht sind ja alles Erwachsene in einem Unternehmen, also in einem Unternehmen in der Regel. Wenn man es genau nimmt, ist aus meiner Sicht nicht der Chef dafür verantwortlich, dass der nicht ausbrennt. Eigentlich sollte jeder in die Eigenverantwortung kommen. Ja, und dann sind wir natürlich beim Thema Mitarbeiterentwicklung, was auch ein wichtiger Punkt ist. Ne? Aber dafür muss erstmal im Management ein Bewusstsein dafür reinkommen.
Mhm.
Ja, wenn zu früh die Mitarbeiter zu selbstbewusst werden, dann kann man sich vorstellen, dann funktioniert das alte Konzept nicht mehr mit den Vorgesetzten.
Mhm.
So nach dem Motto, ich weiß es aber besser und du musst es recht machen. Wir sagen, das gefällt mir aber nicht, wie sie mit mir umgehen.
Mhm.
Und nee, da bin ich jetzt auch nicht bereit, hier noch 3 Sonderschichten zu machen. Da komme ich an meine Grenze, da müssen sie sich einen anderen suchen. Das will ein Chef ja nicht hören.
Mhm.
Aber auf der anderen Seite, eigentlich wäre es richtig gut, wenn das jemand sagen könnte.
Ja, da müssten aber tatsächlich erstmal die Chefs Konzepte
genau.
wirklich entwickeln, wie sie, also müssen sie sowieso, sie sind jetzt gezwungen, weil die Gen Z kommt.
Ja.
Und da, also da bin ich ein bisschen immer im Zwiespalt, weil einerseits finde ich das total gut, ja, dass die Menschen sagen, hier ist meine Grenze, bis dahin geht es und nicht weiter. Ja. Andererseits haben wir natürlich auch in der Gen Z eine Generation, die, ich nenne es jetzt mal sehr bedürfnisorientiert, erzogen wurde.
Ja.
Das heißt, die sind es auch nicht gewöhnt, dass ihnen Grenzen gesetzt werden. Und ich glaube tatsächlich, dass die das manchmal schon auch brauchen, weil die sich auch darin nicht finden können. Also in einer Grenzenlosigkeit, wo nur sie ihre Bedürfnisse durchdrücken, versuchen und dann immer wieder, also da ist kein Glück zu finden auch. Ne? Es muss schon in einem Miteinander auch eine Lösung gefunden werden. Die müssen sich um ihre Themen kümmern und die Firmen sich um ihre. Aber es muss klar sein, was ist wessen Verantwortung.
Ja, genau.
Ja.
Das sehe ich genauso. Ja. Also es ist nicht, dass die Generation schon fertig ist und das Maß der Dinge ist.
Ja.
Und ich denke gerade das Verwöhnte, es ist natürlich nicht die Aufgabe des Chefs, die Verwöhnung fortzuführen,
ja,
sondern am Ende bleibt ja eine wirtschaftliche Realität, wo man auch wirtschaftlich überleben muss. Es muss sich am Ende auch rechnen. Ob die Gewinnmaximierung das Credo ist, sei dahingestellt, aber die Insolvenz ist ja auch keine Lösung.
Ja.
Ja. Und ich kann nicht für irgendetwas ein Gehalt bezahlen, was ich über diese Arbeit, die da verrichtet wird, überhaupt nicht generieren kann.
Mhm.
Das muss ja auch jedem klar sein. Ne?
Ja.
Und auch da geht es eben darum, dass wir wieder Bodenkontakt kriegen.
Mhm.
Ne?
Also, ja, und dass wir also ein Bewusstsein nicht nur für uns selber, sondern vielleicht auch für unser Gegenüber bekommen. Also ein Bewusstsein und ein Verständnis, wo kommen die her, welche Welten prallen aufeinander. Und es findet aktuell statt, da prallen Welten aufeinander, generationale Welten. Und da muss ein Weg gefunden werden, wie jeder eigenverantwortlich nochmal aufeinander zukommt. Weil oft verhärten sich da die Fronten und es wird keine gute Lösung gefunden. Ich glaube, wenn jeder sich nochmal reflektiert und guckt, okay, wo kann ich mir vielleicht sogar vom anderen eine Scheibe abschneiden, von Katzen oder auch Gen Z-Personen oder auch den Chefs. Ja, ich glaube, die Wahrheit liegt dazwischen. Also zwischen...
Interessanterweise, wenn ich das kurz dazugeben darf, in meiner Erfahrung, also gerade in der Arbeit mit Gruppen. Also ich habe früher viel quasi mit Gruppen gearbeitet und da kamen immer sehr spannende Dynamiken zustande. Also es ist im Laufe der Zeit ein gegenseitiges Verständnis entstanden und die einmal etwas über sich verstanden hatten, haben auf einmal gemerkt, ach guck mal, der macht das ja genauso.
Mhm.
Ja? Also auf einmal fällt es uns auch viel leichter, den anderen zu erkennen und auch so schon ein Grundverständnis zu haben. Ah ja, ich erinnere mich noch, bei mir lag das da und daran. Ich habe das da und dafür gebraucht. Wofür der es braucht, weiß ich nicht genau. Aber ich bin mir sicher, der hat auch ein Thema dahinter. Mhm. Das ist eine ganz andere Haltung, wie der ist doof oder der ist inkompetent oder wie auch immer. Ne? Sondern wir haben alle gute Gründe, warum wir sind, wie wir sind. Ja? Nach meiner Erfahrung hat jedes Verhalten, jedes unbewusste Thema in uns eine Geschichte und in der Regel eine leidvolle Geschichte. Die guten Geschichten, die hängen uns emotional nicht nach. Da gibt es nichts, was wir nicht spüren wollen. Das geht dann einfach durch und dann ist die Freude leider weg. Ja? Und das, was wir nicht spüren wollen, das staut sich an. Mhm. Und das ist ja das, was uns dann Angst macht. Eigentlich ist es immer die Angst vor schwierigen Gefühlen.
Ja, und ich finde das auch immer wieder interessant, dass die meisten Führungskräfte wissen sehr genau, was ihre Schwächen sind. Und die haben auch schon viele Coachings diesbezüglich bekommen und es vielleicht auch durch Stärken geschafft, wettzumachen oder wie auch immer, merken aber, da hängen sie noch. Ja? Und wenn ich dann mit denen in die Arbeit gehe, wird sehr schnell klar, das ist gar nicht ein Problem, was sich nur auf die Arbeit bezieht, sondern das zieht sich durch alle Lebensbereiche durch.
Ja.
Also es ist nicht, der Mensch ist nicht separat zu betrachten im Privaten wie im Arbeitsleben. Deshalb ist es manchmal auch tatsächlich wichtig, dass in Coachings persönliche Themen mit reinkommen, weil sich darin nochmal sehr, sehr viel mehr verdeutlicht.
Ja, aus meiner Sicht, die Kernthemen, die spiegeln sich auf allen Lebensebenen wieder.
Total. Und deshalb, also wenn die angegangen werden, ne, sei es zum Beispiel, ich kann nicht gut Grenzen setzen, ich kann nicht gut eine klare Führung oder stelle mich zu viel in Frage, zweifle zu viel an mir, ne, denk zu viel oder wie auch immer, dann ist das eigentlich etwas im ganzen Leben essentiell Einschränkendes und Blockierendes. Aber wir tun das oft dann so ab, so, naja, das ist halt bei mir so und ich arbeite ja dran und ja. Aber da ist noch gar kein Bewusstsein dafür, wie verändernd das aufs ganze Leben sein kann, wenn wir uns diesen Themen tatsächlich in der Tiefe zuwenden, gucken, wo kommt das her?
Ja.
Was ist das Gefühl, das dahinter steht? Und was, wie befreiend es ist, auf einmal dann sagen zu können, hey, ja, ich sehe deinen Punkt und stopp, so geht es trotzdem nicht weiter. Ja, also diese Klarheit in sich zu finden, ohne permanent an sich zweifeln zu müssen. Ich meine jetzt nicht diese alte hierarchische Chefstruktur, die sagt, ich habe Recht und du hast Unrecht, Mitarbeiter. Ich glaube, darüber brauchen wir nicht mehr reden. Ich glaube, das gibt es in der Form selten nur noch, zum Glück. Aber trotzdem eine in sich gefundene Klarheit zum Ausdruck zu bringen, die nicht, also die einfach, es gibt in der Klarheit, in der eigenen Wahrheit gibt es meistens nur Ja oder Nein. Ich würde sogar sagen, es gibt immer nur Ja oder Nein. Ja? Und wenn wir diesen klaren Impuls in uns fühlen können, dann sind wir schon richtig weit gekommen. Ja?
Ja, dann haben wir einen inneren Kompass.
Ja, dann haben wir einen inneren Kompass. Und das macht das Leben unfassbar viel einfacher.
Ja, ja. Also da ist, glaube ich, wirklich der springende Punkt, können wir uns in unserer Wahrnehmung richtig fühlen. Ne?
Ja.
Also man könnte es auch als Selbstvertrauen übersetzen. Ich traue mir und meiner Wahrnehmung selber.
Ja.
Und das ist etwas, was fehlt. Stattdessen ist, also erlebe ich eben die Arbeitswelt oft doch sehr fassadär, sehr funktional. Ne? Also
sehr rational,
sehr
auch.
Rational,
ne?
Ja.
Also es ist ja nichts Schlechtes, den Kopf auch einzusetzen. Überhaupt nicht. Aber wenn das also kein Boden hat, kein emotionales Fundament, hinter dem ich stehen kann, nutzt mir die ganze Rationalität nichts.
Ja.
Weil
wir missbrauchen den Verstand, glaube ich.
Wir missbrauchen ihn, genau.
Also der ist zum Nachdenken gut, aber um Gefühle zu modulieren oder zu kompensieren und so weiter, da gehört er eigentlich nicht hin.
Genau, weil der nur versucht, Gefühle zu kontrollieren und zu vermeiden. Ne? Und auch der Kopf, das ist auch nochmal, finde ich, auch nochmal einen wichtigen Punkt, der Kopf kann alles auf den Kopf stellen. Der kann aus Ja und Nein, kann der vielleicht, und aber wenn ich das so drehe und wenn ich das so auf den Kopf stelle, der kann 1000 Varianten, der kann dir Millionen Varianten desselben Aspekts geben und gleichzeitig ist die Antwort im Gefühl immer nur Ja oder Nein. Auch da wird das Leben extrem viel unkomplizierter, wenn wir es schaffen, uns den dahinterstehenden Themen zuzuwenden und in unser Gefühl zurückzukommen.
Da entsteht natürlich die Frage, also kann ich mir vorstellen, ja, wer sagt denn da ja oder nein? Ja. Aber da sind wir, glaube ich, auch so bei diesem Thema natürliche gesunde Ordnung. Ne? Ja. Also es gibt schon etwas in uns. Ich glaube, das merkt man auch dran, wenn da so Leitkulturen aufgehängt werden. Da merken schon viele, ja, das wäre richtig.
Also wir wissen, das wäre richtig gut.
Wir wissen noch nicht, wie wir es leben können.
Ja? Wie kommen wir dahin?
Ja, und darum geht es eben. Ja. Also, dass wir es auch leben können. Und dafür müssen wir uns aber erst noch mal ein paar inneren Themen stellen.
Total.
Bevor das authentisch, wahrhaftig möglich wird. Vorher können wir nur so tun, als ob.
Ja.
Und das spürt eigentlich jeder, ob er es wahrhaben will oder nicht, dass es eben nicht die Wahrheit ist. Denn die meisten merken, ja, das steht da und tun so, aber ist nicht so.
Das finde ich zum Beispiel, ich finde eins dieser ich sag mal, Allzeit Totschlag-Argumente ist ja im die Katze ist total unzufrieden, dass sie nicht im Mittelpunkt steht. Also Wertschätzung, ja? Schlagwort Wertschätzung. Sie müssen Ihre Mitarbeiter nur wertschätzen, um Fachkräftesicherung, Mitarbeiterbindung und so weiter. Aber eine Person, die sich selber nicht wertschätzen kann, weil sie innen drin das Gefühl hat, nicht gut genug zu sein. Ich beziehe das nochmal auf diese vielen Menschen, die in den oberen Etagen sitzen und sich eigentlich nicht gut genug fühlen. Wie sollen die, wenn die sich selber nicht gut genug fühlen, selber nicht wertschätzen können, andere authentisch und wirklich aus tiefstem Herzen wertschätzen können? Es geht nicht.
Die können sich eben nur wertschätzen für ihre Leistung. Und
genau.
Dann können sie auch dann nur bei ihren Mitarbeitern.
Richtig. Ne? Und das ist ja hohl und leer. Also viele Menschen bestätigen mir das, was ich auch erlebt habe. Ich habe eben gesagt, nach dem Medizinstudium habe ich gedacht, scheiße, ich fühle mich genau wie vorher, fühle mich auch nicht besser. Das heißt, wenn ich dann ein Ziel erreicht hatte, eine Leistung erreicht hatte, war es auch nicht anders. Ich konnte mich dann einen Tag lang freuen und danach war ich wieder, okay, was muss ich jetzt als nächstes schaffen, um mich gut genug zu fühlen? Und das kennen so viele, dass sie ihre Leistung nicht genießen können, dass sie nicht sehen, also sehen können, ja, rational, aber nicht wirklich in der Tiefe fühlen können, was sie geleistet haben.
Ja, weil da eben immer noch dieses Gefühl wirkt, ich bin nicht gut.
Ich bin ja doch eigentlich, wenn die wüssten, das ist ja auch sowas, wenn die sehen würden, dass ich eigentlich nicht gut genug bin, dann würde ich mich schämen, dann würde ich mich schlecht fühlen. Und das ist ja was, Scham ist ein Gefühl, was die meisten Menschen unaushaltbar empfinden. Ne? Und das muss um jeden Preis vermieden werden.
Ja, also ich habe das schon oft erlebt, wenn ich einem Klienten mal gespiegelt habe, ja, da schämen sie sich. Sie erst mal gesagt, nein, ich schäme mich nicht. Und irgendwann, also nachdem wir uns ein bisschen damit beschäftigt hatten, haben die überhaupt erst mal ein Selbstverständnis für Scham bekommen, die sie in sich dann auch wirklich wahrnehmen konnten. Das ist teilweise so abgespalten, weil das darf nicht sein. Das zieht mir den Boden unter den Füßen weg.
Ja, genau. Das ist wirklich...
Also es ist wirklich ein skotomisiertes, ein schöner Begriff. So, da haben wir einen blinden Fleck. Oder viele Menschen haben da einen blinden Fleck. Ne?
Ja.
Also wenige Menschen können das einfach auch mal sagen, oh, da schäme ich mich jetzt aber.
Ne? Ja. Also, da habe ich mich so blöd gefühlt. Ja, wunderbar, wenn man das kann. Ja,
das ist schon eher eine Gabe.
Eine Gabe, und das ist wirklich
also auch... Also da ist man näher an sich selber auf jeden Fall.
Ja,
ne?
Und gleichzeitig macht einen das ja so sympathisch. Ja, Menschen, die sagen, die über sich lachen können, die sagen können, boah, habe ich mich blöd gefühlt in dem Moment. Also bei mir geht da sofort das Herz auf und denke, hey, coole Socke. Ja. Ja, also für mich ist es jetzt, bevor wir uns hier, also wir könnten da, glaube ich, noch stundenlang drüber reden.
Tagelang.
Aber für mich ist das erstmal, glaube ich, ein guter Einstieg auch in dieses Thema, in diese Themen, die Unternehmen momentan beschäftigen.
Ja.
Und vielleicht habt ihr Anregungen dazu, vielleicht habt ihr noch Fragen dazu.
Ja, das finde ich total wichtig. Also ich merke immer wieder, dass wenn ich oder auch wir eben so gewisse Sachen mal umreißen und beschreiben, dass es quasi, wenn man damit noch nichts zu tun hatte, dass es schwer ist, das nachzuvollziehen.
Mhm.
Und ich würde mir sehr wünschen, dass es da so einen konstruktiven Austausch gibt, dass man auch mal, wenn man sagt, oh, das kann ich aber nicht nachvollziehen oder ich glaube nicht, dass das stimmt oder so, oder erklär das doch mal näher. Also über solche Rückmeldungen würde ich mich sehr freuen, dass man, also vielleicht müssen wir uns ja auch mal korrigieren oder wir können es eben auch erklären, dass es am Ende doch auch so nachvollzogen werden kann. Weil nach wie vor, wie soll ich sagen, Also ich glaube, wir kommen auch nicht weiter, wenn wir nicht erstmal was verstanden haben. Das ist schon ein bisschen die Grundvoraussetzung, dass ich im Weiteren auch emotional was klären kann.
Mhm.
Ne? Aber auch ganz wichtig, der Kopf kann emotional gar nichts klären.
Ja. Aber wir brauchen manchmal den Kopf als Brücke, um weniger Angst vor dem Gefühl zu haben.
Ja, um ein Selbstverständnis für schwierige Gefühle zu entwickeln. Ja, wir denken immer, in unseren schwierigen Gefühlen wären wir nicht richtig. Da stimmt was nicht mit uns. Und das ist tatsächlich auch eins der Hauptprobleme, wenn man in diese Arbeit reinkommt. Und das hat aus meiner Sicht was zu tun, dass da immer noch sowas wie so das Erleben des Kindes, wo sich das geformt oder primär geprägt hat, drinnen hängt. Ne? Und das ist etwas, was für Kinder unaushaltbar ist, wenn sie sich nicht geliebt oder nicht gut genug fühlen oder wie auch immer, weil es ihnen von außen so gesendet wird. Durch ihn auch immer, in der Regel durch die nahestehenden Bezugspersonen. Ne? Und das springt dann auch immer erstmal an, so, ah, das ist scheiße, das darf nicht sein, das muss weg. Ne? Das sind so wie Automatismen. Ja?
Deshalb gibt es auch so viel Hate zum Beispiel im Netz. Ja? Also wenn dann Leute etwas leben oder sagen, was so einen triggert, ja? Die müssen es dann so abwehren und so runter machen, dass es nichts mehr mit ihnen macht. Ne?
Ja, genau. Und da haben wir eben ganz viele Schutzmechanismen, die wir erstmal gebraucht haben, um im Leben klarzukommen und zu funktionieren, die auch nicht verkehrt sind, die aber eben nicht die Lösung bringen, sondern die immer nur die Kompensation ermöglichen. Ne? Und kann ja jeder mal so prüfen. Also die meisten Menschen stellen irgendwann fest, boah, das kenne ich schon ewig und eigentlich wiederholt sich es mehr oder weniger immer mit unterschiedlichen Facetten und irgendwie da komme ich nicht weiter. Das ist eben ein Punkt, wo es aus meiner Sicht nur weitergeht, indem man sagt, gut, da möchte ich jetzt mal gucken, was steht eigentlich dahinter, also das Unbewusste, ne? Da sind wir wieder. Und ich glaube, das brauchen wir in allen Lebensbereichen, ne? Da die Arbeitswelt ein sehr wichtiger Lebensbereich ist, also ein notwendiger auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch einer, wo wir unheimlich viel Wachzeit verbringen.
Mhm.
Ja? Also wo man eben theoretisch, also wenn man da mal ansetzen würde, da bewusstseinsfördernde Strukturen zu schaffen und bewusstseinsfördernde Perspektiven zu vermitteln, wo unheimlich viel passieren könnte.
Mhm.
Ja.
Ja, vor allem, ich finde Bewusstsein, also Bewusstsein ist das, was für mich der Schlüssel zum Glück ist.
Ja, absolut.
Na? Das sehe ich auch. Und also wir können also kein tiefes Glück empfinden, wenn wir nicht ein Bewusstsein für uns selber entwickeln.
Ja.
Und ich glaube, dass die Arbeitswelt uns da maximal dienen könnte, unser Glück auch zu empfinden oder einen Zugang zu unserem Glück zu haben. Momentan ist aber leider die Arbeitswelt das, was uns am unglücklichsten macht.
Ja,
also es ist wirklich absurd und es wäre so viel Potenzial in der Arbeitswelt, um uns wirklich zuzudienen als Menschen in unserer Entwicklung, in unserem Wachstum.
Ja. Und diese Erkenntnisse lassen sich aus meiner Sicht auch auf alle Bereiche des Lebens natürlich übertragen. Ne?
Ja.
Aber wie gesagt, allein da das so ein Bereich ist, in dem wir so viel Zeit verbringen und wo sich auch nochmal alles widerspiegelt und wo es eben auch möglich wäre, übergeordnete Strukturen zu schaffen, die der Bewusstwerdung dienen, kommt dem Bereich aus meiner Sicht im Sinne des kulturellen, strukturellen Wandels, den wir so erleben, eine besondere Verantwortung zu.
Mhm.
Und ich glaube, es ist nicht klug, sich der zu entziehen, weil das Alte funktioniert halt nicht mehr richtig.
Ja.
Also ich glaube, da geht's weiter.
Ja, und das ist richtig gut. Also Krisen sind immer gut.
Ja.
Weil sie bringen einen weiter.
Leidensdruck, keine Veränderung.
Richtig. Dabei bleibt es.
Ja.
Genau. Danke euch, dass ihr so lange zugehört habt. Wir wissen nicht, wann die nächste Folge kommt. Wir bleiben da ganz frei. Und ja, sind gespannt, wie euch diese Folge gefallen hat.
Ja, und freuen uns über alle Rückmeldungen, Widersprüche, Fehler, Unverständliches, wo wir dann gerne dran anknüpfen.
Genau.
Macht's gut.
Ciao.